Tachles Podcast.
Michel Friedmann, nach einem bewegten Jahr, nach bewegten Monaten stehen wir am Jahreswechsel 5786 und da muss man sagen, wenn man so über Zeiten blickt, dann gab es ja immer wieder große Krisen und die Frage der Einordnung fordert natürlich nach einer in der Jetztzeit. In welcher Krise befinden wir uns? Ist es eine von vielen oder ist es dann doch eine ganz spezielle?
Der Antisemitismus und der Judenhass hat eine neue Möglichkeit, sich auszutoben. Es beginnt am 7. Oktober, wo eine kurzfristige Identifizierung mit Israel und den Menschen, die massakriert und geopfert von der Hamas, in einer Art und Weise auch in die Öffentlichkeit, vor allem in den sozialen Medien, in brutalster Art und Weise vorgeführt wurden. Alles, was danach geschieht, fokussiert das, was schon in den Jahren davor war. Israel ein imperialistischer Staat, Israel ein Staat der Apartheid, Israel ein Staat der Unterdrückung und Israel als der Staat, der das palästinensische Volk zerstört und gnadenlos dezimieren will. Nun kann man über die Monate und Jahre danach argumentieren in vielen Richtungen, was übrigens in Israel selbst stattfindet. Man muss sich dann doch überlegen, dass dieses Jahr und auch das nächste schon, was die israelische Identität als demokratischer Staat angeht, aber auch als ein Staat, der in einem durch eine Regierung getriebene Politik sich wieder spiegelt, insgesamt, ich glaube jedenfalls für Israel, das dramatischste, eine der dramatischsten Jahre seit der Existenz darstellt. Paradoxerweise gab es für den Staat Israel Situationen, in denen seine Vernichtung deutlicher war, größer war als jetzt. Die Tatsache, dass die arabischen Staaten nicht militärisch eingebunden sind, ist erstens einmalig. Und zweitens macht deutlich, aus heutiger Sicht, diese Grundexistenz des israelischen Staates wird nicht in Frage gestellt. Und die Hamas oder die Hezbollah und der Iran oder selbst Länder wie Katar können machen, was sie wollen. Das ist nicht die Frage, um die es geht. Andererseits gibt es die große Frage, ob der Staat Israel aus sich und in sich heraus in Gefahr ist, und zwar der demokratische Staat Israel seit Jahren. Diese Regierung, die teilweise von extremistischen, auch rechtsterroristisch verurteilten, von israelischen Gerichten Minister stellt, die Art und Weise, wie der Rechtsstaat in Frage gestellt wird, die Art und Weise, wie aber auch Sprache verwendet wird, die Art und Weise aber auch, wie die Spaltung im Land immer tiefer ist, ist eine der ganz großen und ernsthaftesten Gefährdungen, die wir gemeinsam auch als jüdische Diaspora sehen und erkennen. Das Zweite aber auch ist, dass wir als jüdische Diaspora in Haftung genommen werden für all das, was eine staatlich-politische Regierung, die eine Mehrheit hat, unternimmt. Und dass der Judenhass aus drei Seiten sich für uns mehr und mehr zu einer Alltagsgefährdung und zu einer deutlichen Verschlechterung unserer, ich nenne mal so einen Begriff wie Lebensqualität, führt und weiterführen wird. Der Rechtsextremismus auf der einen Seite, der immer mehr in die staatlichen Machtinstitutionen gewählt wird, aber der Islamismus und vor allen Dingen auch gekoppelt mit dem Linksextremismus führen dazu, dass von verschiedenen Seiten mit ganz verschiedenen Perspektiven eine Gemeinsamkeit bleibt. Der Jude ist an allem schuld. So gesehen ist es ein Jahreswechsel, der so bedrückend ist wie schon seit Jahren und Jahrzehnten nicht mehr und wo die Frage, können wir in den Ländern, in denen wir leben, überhaupt noch ein Leben gestalten, in dem Glück und Zufriedenheit und Alltag genossen werden kann, wenn andererseits wir uns bedroht fühlen, ob in Zürich, ob in Paris oder in Frankfurt. Und wir erkennen, dass diese Frage zum ersten Mal mit einer großen Skepsis für die Zukunft gestaltet ist. Diese Traurigkeit sieht und hört man immer mehr in den Familien. Und gleichzeitig sieht man die Hilflosigkeit, auch innerhalb der jüdischen Repräsentanten, sich wieder zu befreien aus der Gezwungenheit, das zu ertragen. Also immer nur zu reagieren und wieder eine eigene Deutungshoheit für unser eigenes jüdisches Leben zu entwickeln. Und das wird die Aufgabe der nächsten ein, zwei Jahre sein. Ob das Leadership der jüdischen Gemeinden dazu fähig ist, dazu bin ich auch skeptisch. Ich plädiere wirklich dafür, dass wir uns wieder von diesen Fesseln des Judenhasses befreien und selbstbewusst, autonom in diese Gesellschaft unsere Rechte, unsere Ansprüche, unsere Wünsche laut formulieren, weil wir ein Recht dazu haben. Wir leben in Ländern, in denen garantiert sein sollte, dass auch unsere Würde unantastbar ist. Gleichzeitig leben wir in Ländern, in denen unabhängig der jüdischen Frage diese demokratischen Standards nicht nur abgebaut, sondern auch abgewählt werden. Und was das Ergebnis sein wird, ist so offen wie noch nie. Und auch das ist eine bedrückende Diagnose.
Nun, was Sie sagen, wir haben ja oft in diesem Jahr darüber gesprochen, diese Nahostkonflikt, dieser Antisemitismus, dieses Alleingelassensein in den verschiedenen Facetten, wie wir das Thema behandelt haben. Was aber auch geschehen ist nach dem 7. Oktober, ist, dass der Keil, den die Hamas in die jüdische Gemeinschaft indirekt geworfen hat, fast unüberbrückbare Gräben eröffnet hat, die schon vor dem 7. Oktober da waren. Also diese unausdiskutierten innerjüdischen Fragen haben sich nach dem 7. Oktober fast noch verschärft.
Man kann aber auch die These aufbauen, dass der 7. Oktober eine neue Realität der Existenzbedrohung geschaffen hat, eine Retraumatisierung, die wir so schnell auch noch nicht überhaupt uns bewusst gemacht haben, nämlich die Verletzbarkeit. Für uns Diaspora-Juden war doch eine These: Der Staat Israel ist jedenfalls, was so eine Art von brutalster Ermordung ist, das Wort Pogrom nicht verharmlosend, also eine Massenvernichtung in Israel selbst. Für uns war das etwas Undenkbares. Für uns war Terror in Israel eine Realität, wie in anderen Ländern, aber in Israel sowieso. Aber das, was am 7. Oktober war, weit über alles, was wir unter Terror verstanden, hinausgehen. Auch das ist ein Schock, der ganz tief in uns ist, dass also Israel an dem Punkt angreifbar ist. Nicht am militärischen Punkt, nicht am terroristischen Punkt, sondern an einem Punkt, wo Israelis, israelische Juden, als Juden massakriert werden. Das Zweite, was man aber sehen muss, ist, dass wir davor schon mit einem sehr schwierigen Thema konfrontiert waren. Für mich ist Israel nur denkbar gewesen als ein demokratischer Staat, als Jude in der Diaspora, der die Demokratie als Lebensbedingung empfindet, aber auch als das, was der Mensch verdient, nämlich Freiheit. Und zwar Freiheit von der politischen Macht. Gab es nie einen Augenblick bei allen Fragen, ob man jetzt mit der einen oder anderen Regierung einverstanden war, dass die Demokratie in Israel politisch unstreitig ist. Wir erleben aber seit Jahren, und zwar vor dem 7. Oktober, dass Regierungen wie mit Netanyahu in den letzten Jahren geführt, an genau diese Frage gegangen ist. Ich erinnere mich und möchte alle daran erinnern, dass Demonstrationen vor dem 7. Oktober wöchentlich waren, als diese Regierung versucht hat, den Rechtsstaat abzubauen. Mittlerweile erleben wir aber auch eine Brutalität und eine Entmenschlichung, die in diesem Krieg sichtbar wird, einerseits durch eine menschenverachtende, weitergehende Siedlungspolitik und durch eine Groß-Israel-Fantasie, die auch von den religiösen Parteien immer offener und klarer formuliert wird. Und das Fragen, wie denn demokratische Strukturen eine Rolle spielen, angetastet werden. Also stelle ich mir auch die Frage zum ersten Mal in meinem Leben, was mache ich denn unabhängig von dem 7. Oktober und den Reaktionen dieser Regierung, wenn in 4 oder 5 Jahren die Demokratie in Israel umgebaut wird, wie zum Beispiel in Ungarn oder wie sie von Trump umgebaut wird. Ist ein israelisches Bild vorstellbar, in dem demokratische Freiheitsrechte nicht mehr Realität sind? Und was für ein Israel ist das dann? Und was bedeutet das für mich wiederum als Diaspora-Juden? Das ist jetzt momentan wieder in den Hintergrund geraten und trotzdem schimmert auch diese Frage immer wieder durch, wenn man spürt und wenn man merkt, dass einige Minister in dieser Regierung ganz offen dafür plädieren, doch mal alle 5 gerade sein zu lassen. Und zwar nicht nur gegenüber Palästinenser, sondern auch innerhalb des Landes. Der große Trost, die große Hoffnung ist, dass die Menschen das spüren, dass die Israelis darauf reagieren und dass es eine sehr deutliche, und zwar von der Bevölkerung kommende, Gegenbewegung gibt. Nichtsdestotrotz befinden wir uns in einer Zwischenzeit, in der diese beiden großen Herausforderungen, die in Israel stattfinden, auf uns, unabhängig jetzt von Antisemiten, unabhängig davon, wie die Welt das alles sieht, auch unsere eigene innere Befindlichkeit berührt. Zusätzlich aber unter diesem Druck der Gewalt, der Manipulation, der auch immer wieder stärker werdenden Tageserfahrung, dass wir in den Ländern, in denen wir leben, nicht mehr sicher sein können, führt das zu einer großen Herausforderung, und das war ja Ihre Frage, die das Judentum, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten so noch nicht in der Kombination und Steigerung kannte.
Lassen Sie uns an diesem Punkt etwas verweilen und jetzt mal alles Außenpolitische, 7. Oktober, Nahostkrieg, einfach weglassen, weil viele dieser Dinge, die Sie angesprochen haben, wurden ja schon vor dem 7. Oktober von dieser Regierung beschlossen. Die innerjüdische Befindlichkeit, auch im Verhältnis zu Israel, ist ja eine, die sich über Jahrzehnte irgendwie herangebildet hat und mit den Entwicklungen in Israel dann letztendlich sich verschärft hat. Wenn Sie dieses Bild nehmen, das Sie vorhin gezeichnet haben, des autokratischen vielleicht Israels, des Israels, das sich verabschiedet von der Demokratie, warum auch immer, mit guten, schlechten oder irgendwelchen Gründen, was würde das heißen für diese sogenannte Weichenstellung einer jüdischen Gemeinschaft weltweit, die ja in den letzten Jahrzehnten Vorreiterrollen eingenommen hat in der Verteidigung der Demokratie?
Also ich glaube, dass eine Entwicklung hin zur Autokratie eine dramatische Identitätsstörung bedeuten würde für jeden Einzelnen, besonders in Israel selbst, aber auch mit der Identifikation aus der Diaspora zu Israel. Aber Sie haben ja gerade gesagt, lassen Sie uns alles mal, was Weltpolitik angeht, draußen. Und das wäre mal der Moment, uns wieder als jüdische Gemeinschaft zu denken, unabhängig, was jetzt in Israel passiert oder nicht. Wie stehen wir denn da überhaupt zu uns und mit uns? Auch hier muss man feststellen, dass eine Hoffnung, eine in Teilen übrigens nicht unberechtigte, die so in den 90er Jahren beginnt, mit der Generation, die jetzt so zwischen 40 und 55 Jahre alt ist, dass man bei allem Judenhass, den es gibt, in Gesellschaften lebt, die Emanzipation zugelassen hat, die sich geöffnet haben, die eine Moderne versuchen, also insgesamt einen Blick haben, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, dass Minderheiten geschützt werden, die jüdische dadurch auch, dass sich also die Statik in den Ländern, in denen wir uns bewegen, stabil ist, als eine Illusion herausstellt. Denn diese Statik ist deutlich rissig und bröselt. Das hat mit Israel jetzt einen Augenblick auch wirklich nichts zu tun. Wir erleben, dass die demokratischen Standards in einigen Ländern nicht mehr existieren. Ungarn haben wir genannt. In Amerika erleben wir, wie die größte Demokratie der Welt alle Standards, die mit Freiheit, die mit Rechtssicherheit, die mit Respekt zu tun haben, mit Füßen tritt. Das beeinflusst uns auch. Denn Amerika ist neben Israel für uns ja nun doch die zweite Säule gewesen, die uns eine Grundsicherheit gegeben hat, dass das Demokratische mit all den Schwächen uns am besten als Minderheit schützt. Reden wir von den europäischen Ländern, dann erkennen wir, dass jüdisches Leben, ich sage es noch einmal, von verschiedenen Punkten angegriffen wird, die es schon immer als Punkte gab, der radikale Islam, der Linksextremismus, der ja einen eigenen Antisemitismus schon hatte, bevor auch Israel gegründet war. Also Juden sind das Weltkapital, die Verschwörungstheorie und von den Rechtsextremisten gar nicht die Rede. So viel in Anführungsstrichen Erfolg hat wie noch nie. Wie lebe ich denn dann? Wie lebe ich denn dann als jüdischer Mensch? Und dann passieren seltsame Dinge. Dann sagen mir französische Juden, ich wähle eine rechtsextreme Partei, die einzige aber ist, die mich schützt vor dem Islamismus. Und dann kann man die Frage sagen, ja, dann hast du das los, aber dann hast du die Rechtsextremisten, die ja auch Antisemiten sind. Wir erleben dann Rettungsversuche, die gleichzeitig aber für uns keine gute Lösung sind. Wir merken, dass politische Grundhaltungen dadurch ins Schwanken kommen. Aber was wir auf jeden Fall erleben ist, dass aus der Mehrheitsgesellschaft keine Aktivität entsteht, weil wir angegriffen werden, sondern das Erleben, was wir als jüdische Gemeinschaft oft erlebt haben, die Gleichgültigkeit derer, wenn es um uns geht, mit vielen, vielen Ausnahmen und mit vielen auch ernstzunehmenden Staatsrepräsentanten, die zwar verbal das dann ausdrücken, aber in ihrer Politik das nicht übersetzen.
Da ist natürlich die Frage, an was liegt es? Konnten wir, wenn man jetzt die jüdische Gemeinschaft in die Verantwortung nehmen will, nicht vermitteln, um was es geht, was die Anliegen sind? Ist die Mehrheitsgesellschaft in Anführungszeichen unempathisch? Versteht sie nicht, um was es geht?
Ich glaube nicht, dass es die Aufgabe der jüdischen Gemeinschaft je war, ist und sein wird. Dass das eine der ganz großen Missverständnisse ist, dass man als jüdische Gemeinschaft in die Gesellschaft hineinwirkt, um zu erklären, warum Juden gefährdet sind. Das ist die alte Frage, die man immer auch mir stellt. Können Sie mir erklären, woher der Antisemitismus kommt? Das müssen sich diejenigen fragen, die aus der Mehrheitsgesellschaft kommen. Aber wenn es denn doch nur um den Angriff auf Juden ginge, das kann man noch hinkriegen. Der Angriff, über den wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten sprechen, ist der Angriff auf die Demokratie an sich. Und wenn die Demokratie an sich angegriffen wird, werden Juden erst recht zu Opfern. Die Besorgnis, die wir erleben, ist, dass der Angriff auf die Demokratie nicht empathisch von den Demokraten beantwortet wird, im Sinne von, es ist wunderbar, Demokrat zu sein.
Wenn wir jetzt genau diesen Punkt so nehmen und sagen, es geht nicht nur um die Juden, auch wenn die Juden oft sagen, es geht nur um die Juden. Wenn wir jetzt ein anderes Beispiel nehmen, die Gleichberechtigung der Frau, die Bedrohung der Frauen weltweit, 50% der Menschheit, da ist es ja auch nicht viel besser. Also an was liegt es dann?
Die Welt an sich ist eine autokratisch, diktatorisch korrupte Welt. Es gibt einige Länder, die aus diesem Zustand in die Demokratie übergegangen sind. Und nur von denen können wir jetzt sprechen. Mhm. Es ist die große Krise der Demokratie, dass diejenigen, die demokratisch leben, ihre eigene Lebensart nicht mehr so genießen und wertschätzen, um sie dann proaktiv weiterzuentwickeln. Es kann sein, dass wir die Demokratie, aber vor allen Dingen die Demokraten überschätzt haben in ihrer Leidenschaft, diese wunderbare Lebensform der Freiheit, der Gleichheit, der Gerechtigkeit zu leben und unterschätzt haben, wie viel Angriffe in den letzten Jahrzehnten mit großer Leidenschaft unternommen wurden und wir mit so einer Schüchternheit, mit so einer Hilflosigkeit darauf reagieren. Wenn die Demokratie und die Demokraten nicht mit Selbstbewusstsein ihre eigene Lebensform empfinden und darstellen, dann haben sie verloren.
Dann haben sie verloren. Aber irgendwo klingt ja an, dass etwas nicht ganz zu Ende gedacht oder
zu Ende vollzogen wurde in den Ländern der Ausnahme, die eben Demokratien wurden und nicht autokratisch sind. Was haben wir also nicht zu Ende gedacht in unseren Ländern, dass es so weit kommen konnte, dass selbst da Minderheiten, Frauen, Juden etc. in einer Situation sind, die sie ja zu Recht anmahnen?
Naja, wir haben uns wir sind bequem, satt und fett geblieben. Aber Demokratie ist eben anders als die Diktatur. Ein Prozess, der dynamisch ist, der Aktivitäten verlangt, also den Einsatz des Menschen, des freien Menschen. Das ist die Verantwortung, die diese Freiheit immer wieder zu verhandeln, zu aktualisieren. Schauen Sie, in 15 Jahren eine Gesellschaft, wie viele Millionen Menschen sterben, wie viele Millionen Menschen sind geboren, wie viele Menschen sind in ein Land gekommen. Die Gesellschaften sind also dynamisch und die Verhandlung dieser neuen, anderen Gesellschaft als die vor 15 Jahren, die muss immer wieder durchgeführt werden. Und ich behaupte, dass wir diese Auseinandersetzung viel zu lange nicht geführt haben und deswegen auch keinen gemeinsamen Boden entwickelt haben. Und zwar jetzt, der Jetzt-Boden, der jetzt schon wieder der Gestern-Boden ist, um uns selbst in diesem Bewusstsein zu bestimmen und die Gefühlslage auch herzustellen. Ja, wir wollen demokratisch leben und die Interpretation, also die Dynamik der Gegenwart, damit zu integrieren. Das sind Themen wie digitale Revolution, das sind Themen wie Flucht, das sind Themen wie Krieg, das sind Themen wie Weltordnungen. Die Beschäftigung bis runter gedacht in den Alltag der Menschen. Also ich brauche eine funktionierende Bahn, ich brauche eine funktionierende Schulbildung, ich brauche eine funktionierende Wohnung, in der ich leben kann. All diese Themen haben wir nicht weiter verfolgt und das rächt sich, weil damit viele Menschen die Empfindung haben, und wir können darüber diskutieren, zu Recht oder zu Unrecht, dass die Demokratie letztendlich ihnen ein gutes Leben nicht anbietet.
Was heißt das für den jüdischen Mikrokosmos? Sie haben vorhin angezweifelt, dass wir jüdische Verbände, Organisationen, Politikerinnen und Politiker haben, die innerhalb der jüdischen Gemeinschaft genau auch diese Schritte vollziehen, die wahrscheinlich notwendig sind.
Wenn das so ist und wenn in den jüdischen Gemeinschaften sich nicht andere Menschen zur Verfügung stellen, das kann auch nicht besser und nicht schlechter werden. Wenn wir aber auch die innerjüdischen Debatten nicht in dieser Dynamik führen, wenn wir uns aus unserem Mikrokosmos nicht aber auch in den Makrokosmos engagieren, wenn wir nicht begreifen, dass das Engagement für andere Minderheiten genauso wichtig ist wie für uns selbst, denn wir sind auch auf andere wiederum angewiesen, dass sie sich für uns einsetzen, wenn wir nicht begreifen, dass wir teilnehmen müssen an der Entwicklung des Makrokosmos, ohne dass wir immer nur darüber nachdenken, ist gut für Juden oder nicht gut für Juden, sondern ist es gut für die Demokratie und die Gesellschaft oder nicht, dann haben wir dieselbe zu beklagende und bedrohliche Situation innerjüdisch wie auch außerjüdisch.
Das heißt aber, wenn ich es jetzt übersetze nochmals auf das Thema Israel, dass gerade die Juden und Jüdinnen außerhalb Israels, die ja oft auch in eine Verantwortung von Israel selbst genommen werden, viel mehr Druck machen sollten auf die Erhaltung einer demokratischen Rechtsgemeinschaft in Israel.
Ich sehe das nicht zwingend. Ich konzidiere jeden Diaspora-Juden, der sich verweigert, in Anspruch genommen zu werden für das, was im Staat Israel passiert. Denn der Staat Israel, und das ist ja etwas Grandioses, hat israelische Staatsbürger. Und als Jude in der Diaspora habe ich meine Staatsbürgerschaften. Und ich empfehle bei allem Engagement, auch was Israel angeht, sich in der eigenen Gesellschaft einzubringen. Das ändert aber nichts daran, dass, ob wir wollen oder nicht, die Welt uns als alle, die wir jüdisch sind, in Verantwortung nehmen. Und das ist das antisemitische Klischee. Also, wenn ein Jude in der Welt ein Verbrecher ist, neigen dann die Antisemiten zu sagen, siehst du, so sind sie alle. Aber ich lasse mich, und das will ich nochmal betonen, davon nicht beeindrucken. Ich finde auch, dass es eine Unverschämtheit ist, eine Zumutung ist und übrigens auch eine typische Sichtweise der antisemitischen Verallgemeinerung, dass ich als Jude, wo immer ich jetzt erscheine, mich zu bekennen habe, ob ich pro oder gegen Netanjahu bin.
Das ist die Bekennung nach außen, aber für die innerjüdische Debatte würden Sie einfordern, dass wir außerhalb Israels, weil die jüdische Gemeinschaft ja global verteilt ist, ein sogenanntes Parlament benötigen, in der jüdische Fragen international diskutiert werden? Oder bleiben Sie dabei, dass Sie sagen, die Autonomie der Gemeinden in den jeweiligen Ländern muss entscheiden über ihre eigenen Probleme?
Ich glaube, dass solche Konstruktionsdiskussionen ablenken von der viel wichtigeren Frage, wie und wo auch immer müssen die Diskussionen stattfinden zwischen den Menschen, die miteinander in jüdischen Gemeinden leben. Wenn man den Gedanken des Aufbaus von Demokratie von unten nach oben nimmt, dann ist jede jüdische Gemeinschaft, jede jüdische Gemeinde in der Lage, für sich viele Themen zu behandeln, die wiederum in Dachgesellschaften andere Antworten geben, wenn sie in den Gemeinden anders diskutiert werden, oder wie auch die gesamte Idee aufgebaut ist, auch der nichtjüdischen Staatlichkeit, zum Beispiel im Europäischen Jüdischen Kongress. Aber wer sitzt da? Was wird da gesprochen? Und von wo werden diese Impulse gesetzt? Und wie vital sind die Gemeinden, die Mitglieder der Gemeinden, wie interessiert sind sie an Debatten, die natürlich auch in ihre Substanz ihres alltäglichen Lebens hineindringen? Eins ist jedenfalls klar, die ausschließliche Auseinandersetzung mit dem Judenhass und die daraus entstehende veränderte Lebenswelt ist nicht jüdische Identität. Jüdische Identität entsteht nicht durch den Antisemitismus, sondern jüdische Identität entsteht durch das, was die Juden, die jeweils in ihrer Zeit, in ihren Gemeinschaften, individuell wie kollektiv leben, als ihre Markierungen miteinander vereinbaren. Diese Arbeit findet unterdurchschnittlich statt und das rächt sich.
Das heißt eigentlich, und das ist ja ein schönes Wort zu Rosh Hashanah, dass die jüdische Gemeinschaft zu sehr am Amalek festgehalten hat in der biblisch-mythologischen Überlieferung und eigentlich andere Mythologien in den Vordergrund stellen sollte.
Wenn Sie es religiös so interpretieren wollen, von mir aus, wenn Sie es weltlich interpretieren wollen, wer still steht, bleibt stecken.
Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
Zukunft denken mit Michel Friedmann.